Die letzte Predigt zu Esther ist ja schon einige Zeit her und deswegen möchte ich noch einmal zur Erinnerung mit einer Zusammenfassung der letzten Verse von 1 bis 12 beginnen. Ahasveros, auch Xerxes der Erste genannt, feierte in der Burg Susan, weil er die Aufstände in seinem Reich niedergeschlagen hatte, und zwar erfolgreich natürlich. 180 Tage lang dauerte dieses Fest und die Fürsten und Obersten des Reiches von Persien und Medien waren natürlich alle da. Es war nicht nur eine Siegesfeier, es war auch eine zur Schaustellung seiner Pracht und seiner Macht. Keiner seiner Vorgänger hatte ein größeres Königreich oder war gar reicher als er. Und nach diesen 180 Tagen, da durften auch das Volk, das in der Burg Susan war, 7 Tage lang feiern. Den einfachen Menschen der Stadt standen die Kostbarkeiten der Königsburg, bestehend aus feinen Vorhängen, goldenen und silbernen Liegen, kostbaren Gefäßen und so weiter, für eine gewisse Zeit zur Verfügung. Wer kann das schon von sich behaupten? Mich hat noch keiner zu sowas eingeladen. Aber Neid ist was anderes. Dieser Prunk, der beeindruckte natürlich alle. Ja, er blendete direkt, sodass die Menschen nicht mehr den sahen, dem Xerxes diese Macht, diesen Reichtum gegeben hatte. Nämlich Gott, den Allmächtigen. Es waren nicht nur die Ungläubigen, die davon betroffen waren, sondern ebenso die Juden, die das Exil nicht verließen, um nach Israel zurückzukehren, wie es Gottes Wille war. Diese Juden führten kein schlechtes Leben in Persien. Sie waren zu einem gewissen Wohlstand gekommen, hatten Ansehen beim Volk. Mordekai saß im Tor, das entspricht dem Stadtrat, möchte man sagen. Es ging ihnen gut und sie führten ein bequemes Leben. Aber wir müssen uns die Frage immer mal wieder stellen, bin ich an dem Platz, den Gott für mich vorgesehen hat? Erledige ich die Arbeit, die Aufgaben, die er von mir erwartet? Die rechte Arbeit können wir nur an dem Ort leisten, wo Gott uns haben will. Das ist logisch, oder? Darum sollten wir immer bedenken, dass wir uns nicht blenden lassen. Natürlich beeinflussen uns Prunk oder Elend unsere Entscheidungen, wo wir sein wollen, was wir tun wollen. Aber letztendlich muss ich mich an Gottes Willen ausrichten, wo er mich haben will, was ich zu tun habe. So wie Paulus fragte, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das war auf dem Weg nach Damaskus zur Zeit, als er noch Saulus war und von die Christen verfolgte. Der Herr sagte es ihm und er ging dorthin, wo Gott ihn haben wollte. Auch wenn er manche Möglichkeit sah, die besser schien, aber Gottes Wille war eben wichtiger als sein persönlicher Erfolg. Bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen, um Gottes Willen zu erfüllen, dich auf seine Verheißungen zu verlassen, obwohl die Zukunft alles andere als gemütlich erscheint? Es ist nicht entscheidend, dass du an Gott glaubst, sondern Gott zu glauben. Glauben heißt auch Vertrauen. Vertrauen, wie Friedrich Bonhoeffer, als er dem Tod im Konzentrationslager entgegensah, gesagt hat, Gott erfüllt nicht alle meine Erwartungen, aber alle seine Verheißungen. Vielleicht handelst du auch wie Vasti, die auch geblendet war, aber nicht nur durch Ahasveros, sondern durch ihre Stellung am Hof. Denn sie war die Lieblingsfrau Ahasveros und somit hatte sie eine starke Stellung am Hofe. verscherzte man sich mit ihr, dann war die Karriere schneller als zu Ende, als man denken konnte. Sie war sich ihrer Sache so sicher, dass sie sich dem Befehl des Königs, am letzten Tag dieses siebentägigen Festes vor ihm zu treten, damit alle ihre Schönheit bewundern konnten, sich widersetzte. Nein, sagte sie, ich komme nicht. Das Ansehen, die Ehre Vastis war Ahasveros völlig egal. Er wollte sich auf Vastis Kosten präsentieren. Aber seine Frau widersetzte sich ihm, den unumstrittenen Herrscher, der Ägypten und Babylon in die Knie gezwungen hatte. Der Herrscher über das Reich der Perser und Meder merkte nicht, was ihn beherrschte, nämlich Eigenliebe, Genusssucht, Stolz und Zorn. Zu diesen Herrschaften oder können wir auch noch Habgier, Geiz, Trägheit und andere Charaktersünden zählen, die andere Menschen als ihre Herren haben. Diese Herrscher, diese Sünden, das sind Diktatoren in uns, ohne dass wir uns immer dessen bewusst sind. Doch auch sie müssen sich dem allmächtigen Gott unterordnen, wenn du dich diesem wahren Herrn, dem Allmächtigen, unterordnen willst. Wie Martin Luther sagte, der Mensch wird entweder von Gott geritten oder von dem Teufel. Xerxes gab sich dem Zorn hin, wie wir in 12,1 lesen. Der König wurde sehr zornig und der Zorn entbrannte in ihm. Jetzt wollen wir uns die folgenden Verse betrachten und von Esther 1 die Verse 13 bis 22 lesen. Esther Kapitel 1, 13 bis 22. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden. Denn so kamen die Angelegenheiten des Königs vor alle Gesetzes- und Rechtskundigen. Und ihm zunächst saßen Kaschena, Setar, Admata, Tarsis, Meres und Masena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sahen, die ersten Stellen im Königreich einnahmen. Wie ist nach dem Gesetz mit der Königin Vasti zu verfahren, weil sie nicht nach dem Befehl des Königs Ahasveros gehandelt hat, der ihr durch die Kämmerer übermittelt wurde? Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten: Die Königin Vasti hat sich nicht nur an dem König vergangen, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Provinzen des Königs Ahasveros leben. Denn das Verhalten der Königin wird allen Frauen bekannt werden, so dass ihre Männer in ihren Augen verächtlich werden, da es heißen wird: Der König Ahasveros befahl, dass die Königin Vasti vor ihn kommen sollte, aber sie kam nicht. Das werden die Fürstinnen der Perser und Meder heute schon allen Fürsten des Königs erzählen, wenn sie von dem Verhalten der Königin hören, und daraus wird schon genug Verachtung und Verdruss entstehen. Wenn es dem König gefällt, so soll ein königlicher Befehl von ihm ergehen und aufgezeichnet werden unter die Gesetze der Perser und Meder, damit er nicht nur bloß vorübergehend gilt, dass Vasti nicht mehr vor dem König Ahasveros erscheinen darf und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gibt, die besser ist als sie. Wenn dann dieser Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich, das groß ist, bekannt gemacht wird, so werden alle Frauen ihre Ehemänner in Ehren halten, Vornehme und Geringe. Diese Rede gefiel dem König und den Fürsten, und der König handelte nach den Worten Memuchans. Und er sandte Briefe in alle Provinzen des Königs, in jede Provinz in ihrer Schrift und zu jedem Volk in seiner Sprache, dass jeder Mann Herr sein solle in seinem Haus. Das ließ er bekannt machen in der Sprache des jeweiligen Volkes. Es ist nachzuvollziehen, dass Vasti nicht zur Belustigung der angetrunkenen Männer und des Königs sich hergeben wollte. Doch beide, König und Königin, handelten verwerflich. Der König, weil er keine Rücksicht auf die Ehre und das Ansehen Vastis nahm. Sie, weil sie gegen das Gesetz verstoßen hat, dem Befehl des Königs gehorsam zu sein. Es ist begreiflich, dass der Zorn des Königs groß war, denn die Weigerung war für ihn eine tiefe Demütigung und dies angesichts all der Großen und Mächtigen, die bei ihm waren. Also musste der Hohe Rat sozusagen antreten, die sieben Fürsten Persiens, um eben über die Strafe Vastis nachzudenken und zu beraten. Gott gab unter anderem Gebote, die das Miteinander der Menschen regeln sollen. Dazu gehört auch die Einsetzung der Regierung, also auch eines Ahasveros. Und sie sollten auch richten über das Böse, das in dem Staat war. Es steht natürlich außer Frage, dass das nicht immer in der rechten Weise geschieht oder irgendwann mal geschah. Dennoch sollen wir uns unterordnen, soweit sie nicht gegen Gottes Gebote, gegen Gottes Willen verstoßen. Doch um dieses Kapitel richtig zu verstehen, müssen wir nicht nur menschliche Maßstäbe ansetzen, die unsere heutigen Moralvorstellungen entsprechen. In diesen Versen geht es noch um etwas anderes, das damals die Juden und auch sonst niemand sehen konnte. Denn es war die Vorbereitung, dass das Volk Gottes, die Israeliten, nicht ausgerottet wird. Und das zu erreichen, musste Vasti abgesetzt werden, damit jemand anderes Königin werden konnte. Das Handeln Vastis war gesetzwidrig und führte letztendlich zu ihrer Absetzung. Das ist mein erster Punkt. Sie handelte aber nicht nur gegen den Befehl des Königs, sondern auch gegen geltendes Familienrecht der Perser und Meder. Das wiederum führt zur Verachtung von Seiten der Frauen den Männern gegenüber und wiederum das zum Verdruss der Männer, ihren Frauen gegenüber. Das Schlimmste, was in einer Gemeinschaft passieren kann, ist, dass Gesetze nicht mehr gelten und somit das Recht des Stärkeren auf Kosten des Schwächeren greift und gilt. Schlechte Gesetze, sogar tyrannische Gesetze, sind immer noch besser als gar keine Gesetze. Wenn wir uns Richter anschauen, jeder tat, wie er wollte. Und was ist dabei herausgekommen? Es ist ein Irrtum, dass eine Gesellschaft glücklicher wäre, in der Gesetzesverstöße nicht geahndet werden. Gerade Strafen halten die meisten ja davon ab, gegen geltendes Recht zu verstoßen. Auch wenn der Sinn hinter dem Gesetz nicht immer offensichtlich ist. Schon bei Kleinigkeiten. 70 fahren, ich fahre 100. Wieso? Ich kann das. Kein Problem, oder? Können wir alle. Aber jetzt kostet das 100 Euro. Ich überlege mir das mal. Dass aber durch meinen Gesetzesverstoß, zu schnell zu fahren, jemand zu Schaden kommen könnte, das ist mir ja noch gar nicht eingefallen. Aber die Gesetzgeber haben daran schon gedacht. Strafe ist auch das Mittel, das Gott in seiner Vorsehung verwendet, um uns davor zu schützen, damit das Böse sich nicht ungehemmt ausbreitet, damit nicht alle Ordnung vernichtet wird und letztendlich das Böse ungehemmt herrschen kann. Denn das wäre die Hölle auf Erden. Vasti hatte eine Vorbildfunktion, im Guten wie aber auch im Schlechten, ob sie es wollte oder nicht. Darum befürchteten die Fürsten nicht zu Unrecht, dass diese Haltung Vastis bei den Frauen Schule machen würde. Deshalb wurde hier eine Maßnahme ergriffen, damit Vastis Handeln keine Nachahmer findet. Mit der Absetzung Vastis als Königin und ihrer Verbannung aus der Gegenwart des Königs für immer war eine geeignete Strafe verhängt, die solchen Ungehorsam entgegenwirken sollte. Und das musste im ganzen Reich bekannt werden. Die Obrigkeit hat das Recht dazu, das göttliche Recht. In Römer 13,4 lesen wir, denn sie, die Obrigkeit, ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Wenn Böses nicht bestraft wird, wird es weiteres Böses nach sich ziehen. Strafe ist deshalb nicht negativ, außer für den, den es trifft, sondern es ist etwas Gutes. Wenn nicht gestraft wird, dann nimmt das Böse Ausmaße an, die wir nicht mehr überschauen können. Und das möchte ich uns einmal am Fall Absalom, dem Sohn Davids, verdeutlichen. Wir können das im 2. Samuel nachlesen, ab Kapitel 13. Absaloms Schwester Tamar wurde von ihrem Halbbruder Amnon vergewaltigt. 2. Samuel 13, 21. Und als der König David das alles hörte, wurde er sehr zornig. Punkt. Nichts weiter. Keine Strafe gegen Amnon. Nichts. Und was passierte danach? Absalom nahm es in seine Hand. Er war es, der seine Schwester rächte. Und zwar 2 Jahre später erschlug er Amnon und floh dann nach Geschur. David unterließ es ein weiteres Mal zu strafen. Absalom wurde nicht zur Rechenschaft dafür gezogen. Die Vergewaltigung war schon schlimm. Der Brudermord war noch schlimmer. Nach 3 Jahren kehrte Absalom wieder zurück an den Hof seines Vaters David und wurde von diesem mit einem Kuss empfangen. Immer noch keine Strafe. Vergebung. Und was passierte? Absalom sah darin die Schwäche seines Vaters und er wollte selber König werden. Und schrak auch nicht davor zurück, seinen Vater zu töten. David floh und nur durch Gottes Gnade konnte er seine Königsherrschaft wieder zurückgewinnen. Wenn Christen gegen geltendes Recht verstoßen, werden auch sie bestraft. Wir dürfen das aber nicht mit der endgültigen Strafe, dem zweiten Tod, verwechseln. Diese Strafe trifft jeden, der Gottes Gnade ausschlägt und nicht den stellvertretenden Tod seines Sohnes Jesus in Anspruch nimmt. Wenn wir auch sündigen und Buße dafür tun, wenn wir bei Gott um Vergebung bitten, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Wir werden nicht von ihm für Ewigkeit getrennt. Strafen sind nicht dazu gemacht, um Rache oder Vergeltung zu üben. Wie will man den Tod eines Menschen vergelten? Das geht nicht. Strafen sollen zurechtbringen, abschrecken, was allerdings nicht immer gelingt, weil unsere Strafen unvollkommen sind. Gott hat diese Strafen eingesetzt oder zugelassen. Das sollten wir nicht vergessen. Auch wenn ich jetzt einiges zur Bestrafung gesagt habe, ist der zweite Gesichtspunkt die Erfüllung von Gottes Plänen trotz des Bösen in diesen Versen. Gott verwendet das Böse, um seine Absichten zu verwirklichen. Erst das Ende lässt uns ja erkennen, welches Ziel Gott erreichen wollte und wie er in der Vorhersehung gewirkt hat. Wenn wir das Buch Esther nicht bis zum Schluss kennen würden, wüssten wir nicht, warum Gott das jetzt alles hat zugelassen. Darum ist es voreingenommen, aus gegenwärtigen Geschehnissen zu schließen, ob diese letztendlich gut oder schlecht sind und was Gott damit erreichen will. Wir können uns über die Teuerung im Land aufregen und sagen, Gott, wie kannst du das zulassen? Aber Gott will etwas erreichen und das haben wir eben schon in der Einleitung gehört. Uns vielleicht mal wieder etwas genügsamer machen. Vielleicht hat er auch ein ganz anderes Ziel. Wir wissen es nicht. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass es nicht Gott egal ist, wie es uns geht, und dass es uns trotzdem noch irgendwie zum Besten gereicht. König Ahasveros und Königin Vasti handelten beide falsch. Es gab einen Befehl, der Vasti erniedrigte, und sie war diesem Befehl ungehorsam gegenüber. Doch beides musste geschehen, damit eine andere Königin wird. Eine Frau aus dem Volk Israels musste Königin werden, damit die Israeliten nicht ausgerottet werden. Gott verwendet das Böse, aber er ist nicht der Herr, der den Menschen die bösen Gedanken eingibt oder zu bösen Handlungen verführt. Das braucht er auch gar nicht, denn es ist in uns. Matthäus 15, 19 lesen wir: Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerung. Und Paulus schreibt an die Römer, in Kapitel 7, Vers 19 lesen wir das: Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Obwohl wir gute Absichten haben, ist unser Handeln immer vom fleischlichen, natürlichen Menschen beeinflusst. Und das vielleicht sogar mehr, als uns bewusst ist. Es gibt viele Beispiele im Alten Testament, die aufzeigen, dass die eigentlichen bösen Handlungen letztendlich dazu dienten, das Werk Gottes voranzubringen. Am eindrücklichsten sehen wir das am Leben Josefs, dem Sohn Jakobs. Josef hatte einen Traum, eine Vision, die er seinen Brüdern erzählte. Das war eigentlich töricht von Josef, da ihre Eifersucht zu ihm gegenüber weiter angereizt wurde. Später, als er im Auftrag Jakobs nach dem Rechten sehen sollte, wollten sie ihn töten, verkauften ihn aber als Sklaven nach Ägypten. Das war boshaft. Und zwar von den Brüdern, natürlich nicht von Josef. In Ägypten wurde er trotz seiner guten und ehrlichen Arbeit ins Gefängnis geworfen, obwohl er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Außer, dass er seinen Herrn nicht mit dessen Ehefrau betrügen wollte. Da wurde er der Unzucht von ihr bezichtigt. Das war niederträchtig. Josef musste aber ins Gefängnis kommen, um die Träume des Mundschenken und des obersten Bäckers des Pharaos zu deuten. Der Mundschenk sollte dann ein gutes Wort für Josef bei Pharao einlegen, aber der Mundschenk vergaß sein Versprechen. Das war Gleichgültigkeit. Aber auch das musste sein, denn 2 Jahre später musste Josef zur Stelle sein in Ägypten, um die Träume Pharaos zu deuten. Wäre Josef entlassen worden, wäre er zurück in seiner Heimat gekehrt. Ganz normal. Und er wäre nicht dort gewesen, um zu sagen, was diese Träume von den 7 fetten Kühen und den 7 mageren Kühen zu bedeuten haben. Josef wurde so zum zweiten Pharao, zum zweiten Nachpharao, und er konnte seine Familie vor der Hungersnot bewahren. Gott verwendete die Torheit Josefs, die Boshaftigkeit seiner Brüder, die Niedertracht Potiphas Frau und die Gleichgültigkeit des Hofbeamten, um sein Ziel zu erreichen. Aber Gott gab niemanden diese bösen Gedanken ein. Er verwendete sie. Einige hundert Jahre später werden diese Ereignisse von einem inspirierten Schreiber ausgelegt und können im Psalm 105 nachgelesen werden. Auch Josef sagte zu seinen Brüdern, und das lesen wir in 1. Mose 45, 5, Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Josef hat das erkannt. Trotz des Bösen in der Welt erreicht Gott sein Ziel. Er hat die Obrigkeiten eingesetzt, um das Böse einzudämmen. Und darum wurde Vasti als Königin abgesetzt und durfte dem König Xerxes nicht mehr unter die Augen treten. Doch das alles diente dem Zweck, den der Herr hatte, sein Volk zu retten, dem noch gar nicht bewusst war, in welcher Gefahr sie schwebten. Die Rettung bestand darin, dass die Jüdin Esther, die Nichte Mordekais, Königin werden sollte. Und das möchte ich uns in den nächsten Versen, Esther 2, 1 bis 9, näher bringen. Esther Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasveros gelegt hatte, dachte er an Vasti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten: Man suche für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt. Und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königsreiches, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus unter die Obhut Hegeis, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen. Und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Und die Jungfrau, die dem König gefällt, die soll Königin werden, an Vastis Stelle. Dieser Vorschlag gefiel dem König, und er machte es so. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordekai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Kis, welcher ein Benjaminiter war, der von Jerusalem weggeführt war mit dem Gefangenen, die mit Jechonja, dem König von Juda, hinweggeführt worden waren, die Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und dieser war Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordekai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht worden war und viele Jungfrauen in die Burg Susan unter die Obhut Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt, unter die Obhut Hegeis, des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm, und sie fand Gunst bei ihm. Und er sorgte dafür, dass sie ihre Reinigungssalben und ihre Verpflegungen rasch erhielt. Auch gab er ihr 7 auserlesene Mägde aus dem Haus des Königs. Und er wies ihr samt ihren Mägden den besten Platz im Frauenhaus an. Zwischen dem Ende des Kapitel 1 und dem Anfang Kapitel 2 liegen circa 3 Jahre. Xerxes war in dieser Zeit gegen Griechenland gezogen. Und er war, beziehungsweise sein Herr, war völlig besiegt worden. Sein Zorn Vasti gegenüber hatte sich jetzt wohl mittlerweile gelegt. Und der Ausdruck, er dachte an Vasti, offenbart seine Sehnsucht nach ihr. Vielleicht auch der Gedanke, dass sie zu hart behandelt worden sei. Aber ein Gesetz der Perser und Meder konnte nicht mehr zurückgenommen werden. Selbst vom König nicht. Es ist anmaßend zu glauben, dass Menschen vollkommene Gesetze erlassen könnten, die nie zurückgenommen werden müssten oder verändert werden bräuchten. Vollkommen kann nur etwas sein, wenn es von Gott geschaffen wurde. Der Mensch war so lange vollkommen, bis Gottes Gebote vom Menschen gebrochen wurden. Alles, was danach durch Menschen erdacht und erschaffen worden ist, muss zwangsläufig unvollkommen sein. Damit Xerxes jetzt nicht noch trübsinniger wird und sich vielleicht zu einem Gesetzesbruch hinreißen lässt, sollte Ersatz her. Es hört sich abschätzend an, und das war es auch. Hier geht es nicht um Zuneigung zweier Menschen zueinander, Xerxes und Vasti, sondern um Lust. Die Jungfrauen konnten nichts dafür. Sie wurden nach Äußerlichkeiten ausgesucht, und das in allen Provinzen Persiens. Welch ein Aufwand! Das war ein Riesenreich, und es gab keine Flugzeuge oder Züge, die die Verbindung irgendwie schneller machten. In diesem Kapitel treten zum ersten Mal die beiden Hauptpersonen, nämlich Mordekai und Esther, seine Nichte, auf. Mordecai hat seine Nichte erzogen, weil die Eltern tot waren. Und über diese Person habe ich ja schon in der Einführung des Buches Auskunft gegeben. Und deshalb möchte ich auch gleich weiter mit Vers 8 machen. Viele Jungfrauen wurden in die Burg gebracht. Wie viele es waren, wissen wir nicht. Aber wir können sicher sein, dass nicht alle freiwillig dort waren. Einzelschicksale spielen in der Weltpolitik, damals wie heute, nur eine untergeordnete Rolle. Wenn in der Presse, vor allem Illustrierten, von Schicksalsschlägen geschrieben wird, betrifft es meistens bekannte und berühmte Persönlichkeiten. Als ob der kleine Mann nicht an Krebs erkrankt oder Covid bekommt oder vom Krieg betroffen ist. Die normalen Menschen finden wenig Beachtung. Anders bei unserem Herrn Jesus. Ihm ging es um das große Ganze ebenso wie um den Zöllner Zachäus, dem Diener eines römischen Hauptmannes oder der Tochter einer Griechin aus Syrophönizien. Alle Heilungen, die Jesus vollzogen hat, waren persönlich. Keine Massenabfertigungen in Stadien. Er nahm sich Zeit für eine Frau in der größten Mittagshitze ebenso wie für einen Obersten des Sanhedrin zur Nachtzeit. Obwohl seine Nachfolger vor Grundlegung der Welt auserwählt worden sind, sind doch alles freiwillige Nachfolger. Niemand wird in seine Gefolgschaft gezwungen. Niemand wird zu seiner Burg geführt, um dort irgendwie schön auszusehen. Sondern jeder wird gefragt, willst du mein Kind sein? Das ist unser Herr. Auch Esther wurde unter die Obhut Hegeis geholt. Dass Esther geholt wurde, lässt vermuten, dass sie weder freiwillig noch von Mordecai dorthin geschickt wurde. Aber Gott wollte Esther dort haben. Sie sollte dazu beitragen, sein Volk zu retten. Aber bis es soweit war, dass Esther und die anderen Jungfrauen vor den König treten konnten, sollten sie sich ein Jahr lang reinigen. Es lag in der Verantwortung des Kämmerers. Er hatte für die Frauen zu sorgen. Und das zeichnet ihn als hohen Beamten aus. Ein hoher Beamter des Königs. Und damit er das blieb, sorgte er natürlich auch dafür, dass alles genau nach Vorschrift ausgeführt wurde. Esther fand Gunst vor ihm. Das heißt, sie gefiel ihm mehr als die anderen Frauen. Auch Daniel fand Gunst vor dem, der ihn zu seiner Aufsicht gesetzt worden war. Auch Daniel sagte, ich möchte nicht von der Speise essen, probier es aus. Daniel hat weise gehandelt, er hat sich nicht nur einfach verweigert, ist in den Hungerstreik getreten, sondern er gab eine Möglichkeit. Esther fand von ihrem Aussehen Gunst bei Hegai und gleich wird sie besonders behandelt. Denn zu den Salben wurden dann noch extra 7 Mägde bereitgestellt, die Esther bei ihrer Reinigung unterstützen sollten, bei der Körperpflege. Und sie bekamen den besten Platz im Haus. Das zeigt ihre herausragende Stellung. Auch wir werden einmal vor einen König treten. Und das wird nicht irgendein König sein. Vielleicht schon, aber der König, vor dem wir treten werden letztendlich, das ist der König aller Könige. Hast du dich waschen lassen? Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, lesen wir in Offenbarung 1,5. Ihm, das ist der Herr Jesus. Durch den Glauben an das Blut wurden wir gewaschen, dass wir durch die Gnade errettet werden. Aber Gott gab uns auch das Wort, damit wir uns reinigen. Wir sollen das Wort Gottes auf uns wirken lassen, es lesen, es studieren und es auf uns anwenden. Alles, was ich hier erzähle, gilt nicht nur für euch und ich mache weiter wie bisher, sondern für mich muss es als erstes gelten. Wir sollten uns wirklich dem Wort Gottes unterordnen, so wie wir auch in Epheser 5, 25 und 26 lesen. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Dadurch, dass wir uns immer wieder versammeln, das Wort hören, es ausgelegt bekommen, Fragen dazu stellen, werden wir gereinigt. Und wenn wir wirklich glauben, dass wir nur für eine kurze Zeit durch diese Welt gehen und dann vor dem Allerhöchsten erscheinen, dann müssen wir uns doch eigentlich reinigen wollen, oder? Die Frauen gaben sich der Reinigung hin, um diesem irdischen König Xerxes zu gefallen. Wir sind gesalbt und versiegelt durch den Heiligen Geist und sogar befähigt, so zu wandeln, dass wir ihm gefallen. Indem wir die Sünde überwinden, auch wenn wir immer wieder fallen. Aber dass wir daraus lernen und auch immer wieder uns aufrichten lassen, dass wir aufstehen, dass wir nicht liegen bleiben. Und so werden wir auf sein Kommen vorbereitet. Wir können von den Ungläubigen lernen. Jesus fordert uns sogar dazu auf. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts, sagt er in Lukas 16, 8. Wir können uns ein Beispiel an den Jungfrauen nehmen, die sich ein Jahr lang besonders gereinigt haben, besonderen Reinigungen unterworfen haben, für die vergängliche Schönheit, für die Eitelkeit eines irdischen und vergänglichen Königs. Wie viel mehr sollten wir uns durch das Wort Gottes reinigen für den himmlischen, den ewigen König? Durch den Heiligen Geist hat er uns zu guten Taten befähigt. Und wir sollten diese Fähigkeit nutzen, indem wir nicht nur auf uns schauen, sondern uns dem Willen Gottes hingeben. Und das wird uns letztendlich zum Segen sein. Gott ist der Handelnde. Auch wenn wir das nicht immer sehen, so bereitet er jetzt schon vor, dass seine Pläne gelingen. Und er hat sich schon vorbereitet, lange bevor wir existierten. Und sogar unsere Bosheit, unsere Sünden, unsere Treulosigkeit kann er noch zum Guten rechnen. Er kommt mit jedem Einzelnen zum Ziel. Dessen darfst du dir sicher sein. Der Herr kümmert sich um jeden persönlich, unabhängig von Stand und Ansehen. Lass es an dir geschehen, auch wenn du das Ergebnis nicht kennst. Vertrau auf ihn. Amen. Wir sind dann zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen. Möchtest du noch ein paar Worte sagen, Andreas? Dann wollen wir noch einmal aufstehen, bevor wir uns zu Kaffee und Kuchen begeben. Glauben und Vertrauen, Herr, das ist es, was du von uns haben möchtest. Auf dich vertrauen, dass du es bist, der alles in der Hand hält, dass wir nicht verloren gehen, weil irgendein Mensch, irgendeine Tat, irgendetwas, sei es hoch oder niedrig, uns aus deiner Hand reißen könnte. Alles, was du für uns vorbereitet hast, es dient uns, damit wir gereinigt werden, damit wir einst vor dir stehen, ohne Runzeln, ohne Falten, ohne Runzeln der Sünde und der Boshaftigkeit. Hilf uns, dass wir Stille halten, dass wir die Reinigung über uns ergehen lassen und dass dies eine Freude für uns ist, damit wir dir, Herr Jesus, in diesem Leben schon immer ähnlicher werden und wenn du kommst, deine Gemeinde zu holen, als die vollkommene Braut, die du haben möchtest, bereit sind. Steh uns bei, dass wir nicht auf uns achten, sondern auf dich schauen, dass wir deinen Willen tun, weil dein Wille gut für uns ist, dass wir dort sind, wo du uns haben willst, damit wir das tun, was du von uns haben willst. Dir zu Ehre, dir zu Lob und Dank. Amen.